Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Der Wiege bis zur Bahre, der soziale Podcast. Schön, dass Sie sich heute für uns Zeit nehmen. Das Thema, dem wir uns in der kommenden plus-minus halben Stunde widmen wollen, dreht sich rund ums Personal. Genau genommen ums Pflegepersonal. Wir, das sind Sonja Föger-Kaischmidt, seit 2018 Betriebsratsvorsitzende der Lebenshilfe Tirol, seit Jänner 2025 Landesvorsitzende vom ÖGB Tirol. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann und hallo von mir.
Birgit Seidel, seit 2021 Vorsitzende der Sektion 9 Gewerkschaft Öffentlicher Dienst Tirol, seit 2020 Betriebsratsvorsitzende der Tirol-Kliniken und seit 2024 Vorstandsmitglied der Arbeiterkammer Tirol. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Und last but not least unser Quotenmann Hubert Innerebner, seit 2003 Geschäftsführer der Innsbrucker Soziale Dienste GmbH, kurz ISD. Hallo.
Schönen Tag. Ich freue mich, dass ich auch dabei sein darf zu dieser Premiere.
Herzlichen Dank, dass Sie sich alle die Zeit nehmen für ein, wie ich glaube, jetzt schon sehr, sehr wichtiges Thema, das allerdings in naher Zukunft vermutlich noch wesentlich wichtiger werden wird. Mein Name ist Tom Strickner, das mit der Technik alles klappt, dafür sorgt Ben Raneburger. Ich darf mit Ihnen, Frau Seidel, beginnen. Sie haben in der Tiroler Arbeiterzeitung, dem offiziellen Organ der AK Tirol, im September 2023, also vor rund eineinhalb Jahren, ein bemerkenswertes Interview gegeben mit der Aussage als Sukkus, das Pflegesystem stehe kurz vor dem Kollaps. Eineinhalb Jahre später ist nichts kollabiert. Was ist passiert? Alles wieder gut?
Darf ich da Gegenfrage stellen?
Selbstverständlich.
Ist wirklich nichts kollabiert?
Sagen Sie mal.
Also wir kennen die geschätzten Kolleginnen und Kollegen aus den Pflegebereichen allumfassend, bitte. Und wir wissen, dass da gerackert, geackert, gearbeitet, versorgt, gepflegt, betreut wird bis zum Ende. Ein Nein gibt es da nicht. Und für mich die Frage, wenn man genauer hinschaut, seien wir da nicht schon lang kollabiert?
Ja, das hat natürlich einiges für sich. Es wurden ja zuletzt Betten gesperrt, auch in den Tirol-Kliniken. OPs wurden verschoben. In den Heimen schaut es nicht viel anders aus. Auch dort fehlt Personal an allen Ecken und Enden. Und bei weitem ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Das Land Tirol versucht aktuell mit einer Video-Image-Kampagne und mit Schulungen für Führungskräfte dem Personalmangel Herr zu werden. Löst das die Probleme, Herr Innerebner?
Es muss einmal einerseits honoriert werden, dass das Land Tirol immerhin inzwischen verstanden hat, dass ein riesiges Problem gegeben ist. Das war nämlich nicht immer so, das muss man auch klar zum Ausdruck bringen. Ob jetzt eine Image-Kampagne des Rätsels Lösung ist, mein Gott, ich habe gefühlt in meinen langen Jahren, die ich in dem Bereich beruflich zugebracht habe, habe ich gefühlt 10, 20 Image-Kampagnen erlebt. Ob sie dann tatsächlich den Erfolg bis dato gebracht haben, weiß ich nicht. Es bestehen zumindest begründete Zweifel, um mich diplomatisch auszudrücken.
Die Imagekampagne des Landes, wenn man die sich nochmal so vor Augen führt, wie wird wohl die Ärztekammer reagieren, wenn die Antwort des Landes auf den Ärztemangel, auf den Medizinermangel jene wäre, gratis Schulungen für führende Mediziner anzubieten? Was glauben Sie, Frau Föger-Kaischmidt?
Nein, möglicherweise wird es Protest geben diesbezüglich. Ich muss aber da dazu noch sagen, Kampagnen. Also ich bin über alles froh, wo wir wirklich mehr Personal finden. Gleichzeitig, wenn wir uns überlegen, wir werden künftig 75.000 mehr Pflegekräfte für den Pflegebereich brauchen bis 2030. Und man hat schon einiges verschlafen, das muss man dazu sagen. Wir haben ja von der Gewerkschaft aus, von den Betriebsrätinnen und Betriebsräten aus, seit langem schon gewarnt davor, dass das sich zuspitzen wird, das Problem, dass das Personal weniger wird, vor allem, dass Leute aus dem Bereich flüchten und dass wir die Leute wirklich nicht halten können. Die Leute brauchen letztendlich Perspektiven, gute Ausbildungsmöglichkeiten und vor allem bezahlte Ausbildung und letztendlich auch gegen Ende des Berufslebens eine Perspektive. Und ich bin ein großer Freund der Schwerarbeitspension für die Pflege und das müssen wir hinkriegen, weil das gibt nämlich auch eine Perspektive, wenn ich diese wahnsinnig wichtige, aber auch schwere Arbeit mache, dass ich dann letztendlich auch dafür belohnt werde und früher in Pension gehen kann, abschlagsfrei.
Wenn wir uns wieder das Bild der Ärztekammer hernehmen, fehlt der Pflege mitunter Lobby?
Ja, das fehlt. Wir kämpfen zwar seit Jahren, wir gehen auf die Straße, wir kämpfen für einen guten Kollektivvertrag, für höhere Löhne, für bessere Arbeitsbedingungen und eben auch für die Arbeitszeitreduzierung, also im Pflegebereich. Ich bin ein großer Fan davon, auch wenn manche da eben mal so Fans davon sind, aber wir müssen uns überlegen, in Tirol, in der Langzeitpflege, haben wir eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 30 Stunden und in der mobilen Pflege plus 19 Stunden. Also diese Teilzeit ist bereits. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber auf das kann man gerne dann noch eingehen.
Mhm. Ihr Vorgänger als ÖGB-Landesvorsitzender Philipp Wohlgemuth, bekanntermaßen heute Landeshauptmann-Stellvertreter in Tirol, hat sich in seiner damaligen Funktion natürlich auch mit dem Thema Pflegepersonalengpass oder, wenn man mit den Worten ein bisschen anders spielen will, mit Personalnotstand befassen müssen bzw. befassen dürfen. Zwei Sager sind mir dabei in Erinnerung geblieben. Bis zum Jahr 2050 fehlen uns rund 200.000 zusätzliche Pflegekräfte, hat er einmal gesagt. Das war eine Aussage, die, wie ich glaube, auf fundierten Personalbemessungsgrundlagen basiert. Die zweite Aussage lautete, bevor wir um Arbeitskräfte aus dem Ausland feilschen, müssen bei uns die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Eine Botschaft, die allerdings nicht überall auf Gegenliebe stoßt. Da darf ich um eine Einspielung bitten.
Die Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende in den Pflegeberufen haben sich aus meiner Sicht in den vergangenen Jahren noch einmal deutlich verbessert. Gerade hier bei den ISD haben wir ein sehr hohes Maß an Mitarbeiterorientierung und unternehmen große Anstrengungen, die Rahmenbedingungen für die Mitarbeitenden gut zu gestalten. Es ist für mich allerdings sonnenklar, dass wir in Österreich qualifizierten Zuzug von Menschen anderer Nationen benötigen. Wäre dem nicht so, könnte die Versorgung für die Bevölkerung schon längst nicht mehr im gewohnten Maße aufrechterhalten werden. Wichtig ist es mir zu betonen, dass wir als Gesellschaft und auch als Arbeitgeber den Auftrag und die Verantwortung haben, Strukturen zu schaffen, die Integration fördern und ein gedeihliches Zusammenleben und Zusammenarbeiten möglich machen. Mehr denn je, finde ich, sind wir darauf angewiesen. Der Weg ist zweifelsohne mit hohen Aufwendungen und auch Anstrengungen verbunden, für uns als Arbeitgeber gleichermaßen wie für die Mitarbeiterinnen. Aber letzten Endes, bin ich überzeugt, profitieren wir alle davon.
Ja, das war jetzt ein Statement von Stefan Moser, Pflegedienstleiter im Wohnheim Sacken der ISD. Ich denke, sein Boss, Geschäftsführer Hubert Innerebner, beurteilt die Sachlage ziemlich ähnlich, oder?
Ja, ich kann das nur voll und ganz unterschreiben und unterstreichen, was Stefan Moser da gesagt hat. Und ich möchte dazu anmerken, ich glaube, die Zeiten, wo man ein System gegen das andere ausgespielt hat, wo man Ausbildung in der Schule gegen Lehre ausgespielt hat, wo man Inländer gegen Ausländer ausgespielt hat, die müssen endgültig vorbei sein und sind hoffentlich vorbei. Ich glaube, wir müssen an allen Schrauben, ich wiederhole, an allen Schrauben, drehen, um überhaupt dieses Problem abmildern zu können oder vielleicht dem auch irgendwann wieder Herr werden zu können. Und ich glaube, das ist die Devise für die Zukunft, das muss die Devise sein.
Herr Wohlgemuth hat damals auch die Arbeitsbedingungen angesprochen, sprich Arbeitszeit, Dienstplanung, Bezahlung. Lassen Sie uns mit der Rahmenbedingung beginnen, die bei jeder Kollektivverhandlung im Prinzip am Tisch liegt, die Anzahl der zu leistenden Wochenstunden. Seit die Sozialwirtschaft Österreich, also der SWÖ, der 1997 gegründet wurde, damit begonnen hat, die Arbeitszeit von bis dahin geltenden 40 Wochenstunden auf 39 zu senken, wurde sie schrittweise auf heute 37 Stunden reduziert. Zuletzt im Rahmen der KV-Verhandlungen 2022. Der große Run auf Pflege- und Sozialbetreuungsberufe ist allerdings ausgeblieben. Jetzt wird seitens der Gewerkschaft eine Reduktion auf 35 Wochenstunden gefordert. Dazu darf ich um eine weitere Einspielung bitten.
Also grundsätzlich habe ich ja immer schon die Position vertreten, dass mit 37 Wochenstunden eigentlich das Maximum der Arbeitszeitreduktion erreicht ist. Inzwischen ist die Faktenlage derart gestaltet, dass eine Reduktion auf 35 Stunden ja gar nicht mehr denkbar ist, weil damit der Pflegekräftemangel und das, was daraus entsteht, nämlich ein absolutes Vakuum für die betreuten Personen, so groß ist, dass die Faktenlage geschaffen worden ist und wir über 35 Stunden aus diesem Grund gar nicht mehr diskutieren müssen. Aber grundsätzlich finde ich auch, dass der Zugang, noch weiter Arbeitszeit zu reduzieren, aus meiner Sicht auch kein guter ist, weil es weder Probleme löst, noch etwas an den grundlegenden Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte oder überhaupt für Menschen, die in der Pflege oder im Sozialbereich arbeiten, verbessert. Und man müsste an ganz anderen Stellschrauben drehen. Dass das verabsäumt wurde und wir jetzt in einer Situation sind, wo eigentlich schon nicht nur 5 vor 12, sondern 5 nach 12 ist, das steht auf einem anderen Blatt.
Innemann, Sie haben die Stimme erkannt? Ja? Das war Gabi Fischer von 2018 bis 2022 Soziallandesrätin in Tirol, seit 2023 Geschäftsführerin vom Verein EMAS und seit 2024 Aufsichtsratsvorsitzende der ISD. Frau Pfleger Kalkschmidt, von Ihnen glaube ich zu wissen, dass Sie ja Befürworterin einer Reduktion auf 35 Stunden sind, oder?
Ja, seit Jahren.
Ja, also warum?
Beim SWÖ kämpfen wir ja schon seit Jahren. Damals, wo wir 2022 die Arbeitszeit auf 37 Stunden reduziert, das erreichen haben können, da wollten wir ja die 35-Stunden-Woche, das muss man ja dazu sagen, das haben wir nicht erreicht. Es ist da erwähnt worden, wir sind da sozusagen jetzt, haben wir die 37-Stunden-Woche erreicht. Da muss ich jetzt dazu sagen, das schafft auch Lebensqualität, diese 35-Stunden-Woche. Und vor allem im SWÖ-Kollektivvertrag ist es so, dass wir ganz, ganz viele Teilzeitkräfte haben und die arbeiten, die können großteils wieder mal mehr arbeiten wie 35 Stunden, da sind wir eh schon am oberen Limit, durch die Dienstplanung zum Beispiel, durch diese geteilten Dienste, da ist das gar nicht möglich. Und ich sage da immer, wenn es schon nicht möglich ist, dass Arbeitgeber Vollzeitstellen anbieten können, nachher müssen wir mit der Arbeitszeit nach unten. Und wenn ich schon höre, dass in der Langzeitpflege im Durchschnitt nur 30 Stunden gearbeitet werden, nachher hat ja das einen Grund. Und da einerseits brauchen die Mitarbeiter und Mitarbeiter einfach mehr Erholungszeit und sie brauchen auch, wir wissen ja von Untersuchungen her, in Großbritannien hat es ja da eine große Studie dazu gegeben, zur 35-Stunden-Woche, das Personal ist gesünder, erholter und zufriedener. Und ich denke mal, wenn das Personal zufrieden ist, dann bleiben sie auch in dem Beruf. Sonst ist ständig die Gefahr, dass sie ja dieser Branche den Rücken kehren. Und ganz die meisten kommen nicht wieder zurück. Das ist klar.
35 Stunden? Was sagt der Geschäftsführer des größten Heimbetreibers Westösterreichs dazu?
Naja, grundsätzlich, wenn man einen einigermaßen humanistischen Zugang hat zur Gesellschaft, zum Menschen, müsste man ja alles begrüßen, was die Lebensverhältnisse des Menschen verbessert. Das ist einmal eine ganz klare Ansage meinerseits, aber mir drängt sich da halt auch die Frage auf, ist es jetzt tatsächlich eine Besserstellung in vielen Belangen? Ich meine, es gibt nachweislich eine eher zurückhaltende Entwicklung der Bezahlung. Man darf nicht unterschätzen, für Vollzeitkräfte war der Kollektivvertragsabschluss 2022 de facto eine Arbeitszeitverkürzung verbunden mit einer Nullanrunde. Und diese Nullanrunde, die haben uns einige Vollzeitmitarbeiter, auch aus der Pflege, ziemlich schlimm nachgetragen. Da gab es also Gott ausgewachsene Proteste dagegen. Das ist halt auch ein Teil, dass sie die Bezahlung sozusagen, dass die auch stimmt. Und das ist halt mitten hineingefallen, das Jahr 2022 in die aufkommende Inflation und das war halt auch nicht sonderlich lustig. Das nächste, was ich da anmerken muss, es gibt also das viel zitierte Schlagwort von gleichem Geld für gleiche Arbeit. Das wird halt auch als Grundlage herangezogen, auch vom Fördergeber, vom Tagsatzgeber Land Tirol, wenn es also um die Tarifbildung geht. Wir sind da wird also quasi dann die Arbeitsstunde mit der Arbeitsstunde verglichen und da bleibt dann praktisch auch für den Betreiber die Situation nicht gerade befriedigend. Ne? Es ist auch natürlich eine rein rechnerisch nachvollziehbare Tatsache, dass die Arbeitszeitverkürzung erfordert natürlich zusätzlich Personal. Personal, das nicht zur Verfügung steht. Und ich meine jetzt als kleines Rechenbeispiel, aus unserem Unternehmen muss ich also einfach nur mal vorrechnen. Wir haben ca. 700 Menschen in der Pflege beschäftigt. 2 Stunden Arbeitszeitverkürzung würde einen Mehrbedarf von 40 Vollzeitäquivalenten mit sich bringen. Jetzt kann man natürlich sagen, so wie das bei der letzten Arbeitszeitverkürzung war, ja, Teilzeitverhältnisse bleiben, wo sie sind, was das Stundenausmaß angeht. Man sieht also, es war eigentlich nur eine reine verkappte Gehaltsanpassung für Teilzeitkräfte, weil das haben die wenigsten dann optiert, um die Arbeitszeit auch tatsächlich bei Teilzeitverhältnissen zu reduzieren. Aber 50% von unseren Pflegekräften sind ganz einfach Vollzeitbeschäftigte. Und denen geht jetzt ein Jahr Gehaltserhöhung auch ab. Und das ist also auch Lebensqualität. Und wenn sozusagen wir die Stellen nicht nachbesetzen können oder nur sehr schleppend nachbesetzen können, wie es nachweislich im Jahr 2022 und bis jetzt heraufreichend der Fall war, ja, was passiert dann? Da passiert eine Arbeitsverdichtung, weil letztlich und natürlich auch Bettensperren. Das hat nachteilige Auswirkungen. Und da muss ich wieder sagen, humanistischer Ansatz bezieht sich nicht nur auf Beschäftigte, sondern muss sich auch auf das solidarische Verhalten in der Gesellschaft beziehen. Und wenn die Versorgungslage getrübt wird, wenn wir also die Leute nicht mehr in den Einrichtungen betreuen können, dann hat das für unsere Gesellschaft aber ganz schlimme Auswirkungen. Und deshalb muss man das, glaube ich, ganz genau abwägen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, die SWÖ hat gemeinsam mit der Gewerkschaft ja eine große Befragung gemacht zur Arbeitszeit unter anderem. Und im letzten Jahr, da wo doch 14.000 Leute teilgenommen haben, es wäre also nicht besonders auffällig gewesen, der Bedarf oder das Bedürfnis, dass die Arbeitszeit weiter verkürzt wird. Da stehen ganz andere Dinge im Vordergrund.
Eine Argumentation, der Sie folgen können, Frau Füger-Schmidt?
Nein, eigentlich nicht so wirklich. Ich muss jetzt dazu sagen, bezüglich der Nulllohnrunde für die Vollzeitkräfte, von unserer Seite, von den Arbeitnehmerinnen, die Verhandlerinnen, wir wollten nie eine Nulllohnrunde, das ist von Arbeitgeberseite gekommen. Also wir wollten auch für die Vollzeitkräfte letztendlich eine Erhöhung, damit alle was davon haben. Aber das mit den Bettensperren, muss ich sagen, das haben wir auch da, wo die 40-Stunden-Woche noch ist. Also da sehe ich keinen Unterschied von dem her. Und was wir jetzt aber schon gesehen haben, überall in den Branchen, wo es jetzt bereits freiwillig die 35-Stunden-Woche gibt, die haben kein Problem, Personal zu finden. Und wenn viele Teilzeitkräfte sind, nachher ist ja das überhaupt kein Problem letztendlich für die Arbeitgeber, weil das heißt ja nur einfach eine höhere Bezahlung und eine Verteilung der Arbeit. Also ich bin großer Fan davon, dass die Arbeit fair verteilt wird und damit alle was davon haben. Und eine Arbeitszeitverkürzung, das ist im Endeffekt einfach der unglaublich positive Effekt. Und das Argument, dass wir nachher Betten sperren müssen, das müsste man ja nachher genauso gut, wäre das bei der 40-Stunden-Woche in anderen Branchen genau das Problem.
Ich merke schon, das Ganze nimmt langsam ein bisschen Fahrt auf. Also die Übereinstimmung ist nicht mehr ganz so gegeben. Dr. Denaebner, bitte.
Darf ich noch mal ganz kurz darauf replizieren? Ich habe noch die Eröffnung der Kollektivvertragsverhandlungen Ende 2019, Anfang 2020 in Erinnerung. Und da gab es nur eine einzige Forderung des ÖGB. Und die hieß 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Genau. Und mehr gab es nicht. Voller Lohnausgleich heißt, man kriegt für 35 das, was ich vorher für 38 gekriegt habe. Aber nicht, dass ich dann da zusätzlich was drauf bin. Das war einfach nicht so. Und das Zweite, was ich auch noch sagen muss, es ist in der Pflege, glaube ich, und da kann man keiner widersprechen, ist es nahezu jeder unbenommen, die Arbeitszeit zu wählen. Von Vollzeit bis herunter fast im Halbstundenausmaß auf 10 und weniger Stunden. Das heißt also, ich kann das steuern, wenn ich sage, meine ganze Lebenssituation lass nicht mehr zu als 35 Stunden. Oder 32 oder 28, dann ist das so. Und davon machen ja so viele Menschen Gebrauch. Deswegen sind wir ja bei durchschnittlichen Beschäftigungszeiten von 28, 30 Stunden. Aber das sollte man doch den Mitarbeiterinnen überlassen. Wir haben sehr viele junge Leute vom Ausland, die auch interessiert wären, durchaus auch mehr zu arbeiten. Das muss ich jetzt auch noch dazu sagen. Aber ja.
Ja, das stimmt, dass viele da die Arbeitszeit reduzieren, aber dementsprechend verdienen sie dann weniger. Und das ist ja das. Wir haben ja wirklich viele, die arbeiten dann 28 Stunden, aber nicht zu einem guten Gehalt, sondern das ist nachher wenig. Die müssen dann in Innsbruck zum Beispiel schon sich überlegen, wie sie da überhaupt noch wohnen können und sich eine Wohnung leisten können. Das ist ja das große Problem. Deshalb ist Arbeitszeitverkürzung wichtig, dass die Leute sich das eben leisten können. Dieses Leben, das immer teurer und teurer wird. Und zum Kollektivvertrag nochmal, ich weiß noch gut, wo wir von der Arbeitnehmerinnenseite, bin ja eine der Verhandlerinnen vom SWÖ auf der Arbeitnehmerinnenseite, wo wir das Modell gehabt haben, aber wir wollten sehr wohl diese Erhöhung für die Vollzeitkräfte. Das war ja wirklich ein kritisches Hin und Her. Wir haben ja damals sogar auch gestreikt dafür, ich kann mich noch gut erinnern. Aber es ist eben immer ein Kompromiss und das ist eben auch damals ein Kompromiss gewesen.
Die Frau Seidel kann sich in der Diskussion gemütlich eigentlich zurücklehnen, erst die Reihe fußfrei das Ganze beobachten. Ist nicht ganz so, glaube ich, gell? Aber in den Tirol-Kliniken sind ja laut Landesvertragsbedienstetengesetz ist ja da nach wie vor noch 40 Stunden. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil für die Tirol-Kliniken?
Also ich muss sagen, zurücklehnen emotional nein. Und zwar aus dem Hintergrund, weil ich bin aus der Pflege kommend, bin eine diplomierte Pflegeperson und sehe das schon als sehr, sehr wichtig, in meinen Funktionen sicherzustellen, dass man die Lebensqualität wiederbekommt, muss ich sagen. Und da ist für mich ganz wichtig in der Diskussion 37 Stunden, 35, 32, dass man mal die Stunden, die wir jetzt in den Verträgen haben, also bei uns bei den Tirol-Kliniken, bei Vollzeit 40 Stunden, dass man die einhaltet. Das ist Lebensqualität, weil wenn ich mir die Konten bei uns, bei den Tirol-Kliniken anschaue, die Zeitkonten, ja, da könnten viele 3 Monate nicht mehr zur Arbeit kommen. Und das sind für mich Grundbedingungen, dass man mal in die Richtung schaut, wie könnten wir da wieder Lebensqualität gewährleisten. Der Gesetzgeber hat sich ja dabei was gedacht, wenn er Urlaub gibt, wenn er Nachtdiensturlaub gibt und sonstige Dinge. Also ich finde, diese Diskussion der Reduktion klingt gut. In der Praxis haben wir das Thema, wir müssen schauen, dass man die Dienstpläne einhält. Das ist Lebensqualität, weil in vielen Bereichen sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu organisieren. Das heißt, fällt jemand aus, brauche ich jemanden. Das ist nicht wie im Büro, wo ich einen Akt auf die Seite lege. Wir brauchen da Versorgung und wir wollen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen, wollen eine gute Versorgung leisten, aber zu fairen Bedingungen. Und da glaube ich, ist jetzt der Ansatz in der Diskussion um die Reduktion der falsche Punkt, sondern wir müssen schauen, dass wir mal die Zeiten einhalten, die in die Verträge stehen.
Ich glaube, Sie sprechen so ein bisschen das Problem der Arbeitszeitverdichtung an, glaube ich, oder? Dass wenn die Stunden reduziert werden und die Arbeit im gleichen Umfang erhalten bleibt, dann heißt es, in weniger Arbeitszeit muss die gleiche Arbeit erledigt werden. Und von dem her ist es natürlich fraglich, ob es wirklich zu einem Mehrwert für einen Mitarbeiter wird. Ja.
Da gibt es ja neuropsychologische Studien dazu, die ja ganz klar sagen, wenn ich die Arbeit, die ich gewohnt bin, in der Zeit zu verrichten, nicht zu meiner Zufriedenheit verrichten kann, dann bin ich nicht mehr glücklich in meinem Beruf. Und das ist, glaube ich, das, was wir ja alle spüren. Ja?
Wir haben ja hierzulande eine ganze Palette an unterschiedlichen Entlohnungsschemata. Wie erwähnt, haben wir den SWÖ-Kollektivvertrag, wir haben den Ordenskollektiv, die Diakonie, das Rote Kreuz, den Gemeindevertragsbediensteten, also das Gemeindevertragsbedienstetengesetz, das Landesvertragsbedienstetengesetz, wir haben, also das für die Tirolknie gilt und so weiter und so fort. In Vorarlberg gibt es für den ganzen Pflegebereich nur einen einzigen Kollektivvertrag. Schaut man da so ein bisschen neidisch über den Arlberg drüber, Herr Ebner?
Naja, Neid ist eigentlich das falsche Wort. Neid ist ja Todsünde bekanntermaßen. Aber es wäre natürlich schon manchmal in manchen Belangen sehr wünschenswert, wenn einheitliche Arbeitsbedingungen und auch Entlohnungsbedingungen geschaffen werden würden. Leider ist der Versuch, der vor ca. 20 Jahren in Tirol auch gestartet wurde, gescheitert und haben sich die Dinge bedauerlicherweise nicht gleichförmig, sondern auseinanderentwickelt. Das heißt, bei Tirolkliniken und im Tiroler Landes- und Gemeindebedienstetenregime hat man jetzt verstärkt auf eine Besserstellung in der Entlohnung und der Beibehaltung der Arbeitszeit gesetzt. Da gibt es Berufsgruppen, die uns jetzt schon ziemlich stark enteilen, was mir auch ein bisschen bange in die Zukunft blicken lässt. Währenddessen der SWÖ eben auf eher Richtung Arbeitszeitverkürzung gegangen ist und da ist eine Schere eigentlich aufgegangen und das macht die Situation nicht gerade leichter. Aber natürlich, wenn man es schaffen würde, dann wäre es schön, aber wir hängen natürlich mit dem SWÖ in einem österreichweiten Regime drinnen und das auf Tirol irgendwie herunterzubrechen, das wäre eine Herkulesaufgabe, beziehungsweise halte ich es für fast nicht möglich.
Wäre es reizbar?
Es gibt für und wider. Also gut ist natürlich, wenn wir gleiche Bedingungen anbieten können, weil so ist es, wir sind dann verschiedene Kollektivverträge und alle fischen im gleichen Teich. Und wir müssen wirklich vorsichtig sein. Wir wollen ja jeden anderen jemanden abwerben. Da verdient man mehr oder da hat man bessere Bedingungen, sondern wir sollten schon ähnliche Bedingungen schaffen, weil wir wirklich gemeinsam letztendlich gute Bedingungen brauchen. Aber ich höre schon immer wieder, dass jemand sagt, boah, ihr habt weniger Stunden, aber da verdient man mehr. Und diese Vergleiche, das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Aber gleichzeitig haben wir aber keinen Arbeitgeber in den Verband, wo wir da gemeinsam verhandeln könnten, von dem her. Und die Bedingungen sind teilweise einfach schwierig. Also bei uns im SWÖ-Kollektivvertrag, da sehen wir ja schon, da sind so viele verschiedene Bereiche drin und wir müssen das alles abdecken. Und da gibt es ganz viele Begehrlichkeiten, verschiedene. Und das macht es oft wirklich, wirklich schwierig. Dass man nachher sagt man wieder, jetzt müssen wir den Bereich einmal mehr berücksichtigen und dann ist schon wieder ein Jahr vorbei. Und nachher haben wir schon wieder ein Jahr für manche so viel im Rahmenrecht erreichen können. Also es ist sehr komplex, das muss man dazu sagen. Und da alle zusammenzukriegen, das wäre ein hehres Ziel, das muss man dazu sagen.
Ich glaube, der Stunden- und Bezahlungsdschungel ist ein schwer durchschaubarer, oder?
Absolut. Also, und es ist, selbst wenn man österreichweit ein Gehalt bezahlen würde, dann glaube ich, wird es immer Ausreißer geben, die probieren, weil wir eben alle im gleichen Teich fischen, die probieren dann besser zu sein. Das ist eine Tugend der Menschheit. Man will besser, man will stärker, man will mehr. Aber eigentlich unterm Strich braucht man ein funktionierendes Gesundheitssystem. Wir an sämtlichen Kliniken sind abhängig, dass das System außerhalb der Krankenhäuser funktioniert. Und eigentlich, das sollte unser Ziel sein. Wir sollten nicht uns gegenseitig die Pflegekräfte wegfischen, sondern wir sollten schauen, dass wir ein funktionierendes System mit allen genannten Komponenten auf die Beine stellen.
Wenn wir schon bei Kollektivverträgen jetzt sind, dann fahren wir doch gleich mit dem zweiten heißen Eisen, das da bei Verhandlungen naturgemäß immer am Tisch liegt und diskutiert wird ein Stück weit weiter. Die Bezahlung. Ist die Entlohnung im Pflege- und Betreuungsbereich eine, die man fernnehmen kann, Herr Innerebner?
Ich muss also grundsätzlich festhalten, dass es in den letzten Jahren sehr starke Bemühungen gegeben hat, hier was zu verbessern. Es gab außertourliche Zulangschaffungen im SWÖ-Kollektivvertrag, es gab die Gehaltsreform im öffentlichen Dienst. Ich glaube, da hat man den Ernst der Lage schon erkannt. Natürlich muss auch klar sein, einerseits genug wäre es eigentlich nie und noch offen. Und das ganze System ist natürlich, oder die Gehaltswünsche sind natürlich offen, so ähnlich wie die Richterskala bei Erdbeben. Aber grundsätzlich ist was passiert. Auf der anderen Seite muss man auch noch festhalten, gerade jetzt für uns, für Tirol und insbesondere für den Zentralraum Tirol, da ist die Bezahlung, naja, in der gleichen Art und Weise bekomme, wie zum Beispiel im Burgenland oder im Waldviertel, einfach weniger wert. Weil wir haben einfach mit Abstand die höheren Lebenserhaltungskosten. Und das muss man sich halt auch einmal überlegen, ob das der Weisheit letzter Schluss ist oder ob man nicht in Tirol einfach auch auf das eingehen muss, weil sonst sitzen die Verantwortlichen irgendwann einmal alleine da. Also bei einer Anpassung in diese Richtung, da muss man, glaube ich, sich voll und ganz auch dahinter stellen. Und ich bin auch wirklich wir sind Leidtragende dahingehend, dass wir also merken, wie schwierig das ist, Leute nach Innsbruck zu bekommen. Und ohne Wohnmöglichkeit, die man bereitstellt, geht das schon gar nicht mehr. Und dem müsste man schon einmal Rechnung tragen. Das, für das, was ich da in Innsbruck, was ich da für ein Gasonär zahle, mit im Burgenland ein Haus, nicht? Und das ist einmal eine unwiderlegbare Tatsache.
Eine Ferienentlohnung?
Die letzten Jahre haben wir, glaube ich, ganz einen guten Weg gemacht. Ich kann jetzt nur diesbezüglich rede ich mal vom SWÖ-Kollektivvertrag. Da haben wir einiges hinbracht, das muss man dazu sagen. Eben auch, man muss ja die Arbeitszeitverkürzung mitrechnen. Aber was jetzt schon, wir haben jetzt wirklich durch diese Teuerung, die jetzt die letzte Zeit war, da haben wir eigentlich immer nur gekämpft, dass wir da einen Ausgleich kriegen. Es ist nicht mehr geworden. Und durch das, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die vielen Teilzeitbeschäftigten, die verdienen in ihrem Verhältnis wenig. Auch wenn der Kollektivvertrag, wenn die Bezahlung gut wirkt, aber durch diese vielen geteilten Dienste ist gar nicht möglich, dass man Vollzeitbeschäftigung kriegt. Also das sind wirklich viele betroffen. Und dann ist das wenig. Dann muss ich gerade schauen, dass ich über die Runden komme. Und es sind ja ganz viele Frauen betroffen. Also viele Frauen arbeiten ja in der Branche. Und die haben nachher wirklich eine Mini-Pension, also eine Teilzeitpension. Das darf man nicht vergessen dabei. Und deshalb sage ich, diesbezüglich braucht man auch finanziell eine Aufwertung, dass das wirklich attraktiv genug ist, auch wenn man nur Teilzeit beschäftigt wird.
Wenn wir gerade von Fairness reden, beziehungsweise von Aufwertung reden, als ganz und gar nicht fair beurteilt wurde zuletzt die Entscheidung im Rahmen der Pflegeausbildung. Während beispielsweise die Polizeischüler ja schon seit langem im Rahmen ihrer Ausbildung voll bezahlt werden, haben die Pflegeschüler bis vor kurzem die Goldene Ananas bekommen. Und jetzt gibt es zumindest eine Ausbildungsentschädigung, die ist rund 600 Euro wert. Ist das der Weisheit letzter Schluss?
Der Weisheit letzter Schluss ist nicht, wenn man das Regierungsprogramm der ÖVP und der SPÖ in Tirol kennt, weil da ist auch die entsprechende Entschädigung wie bei den Polizeischülern genannt. Also ich habe da immer noch Hoffnung, dass man diese Verhandlungsergebnisse auch in die Tat umsetzt. Ja,
ja, das muss man dazu sagen, weil wir haben das rein verhandelt und das ist ganz, ganz ein wesentlicher Punkt gewesen, weil wenn ich nämlich in der Ausbildung schon wirklich gute finanzielle Rahmenbedingungen schaffe. Und wenn es da schwierig ist während der Ausbildung, dass man da finanziell schaut, wie man da über die Runden kommt, nachher ist das ein ganz ein gutes System. Was wir nämlich jetzt schon sehen, es gibt ja dieses Pflegestipendium auch, da habe ich aber auch keinen Job dann. Dann mache ich die Ausbildung ohne Job, weil sonst habe ich ja diese 600, habe ich das falsch gesagt? Ja, okay. Jedenfalls, was man bei uns jetzt wirklich, bei uns gehen Leute weg, um dann die Ausbildung zu machen, weil sie dieses Stipendium kriegen, das habe ich jetzt öfters erlebt. Und gleichzeitig wäre es ganz, ganz wichtig, und das haben wir ja ganz oft, dass man es berufsbegleitend macht. dass man da reinwächst in die Arbeit. Das ist ganz, ganz ein wesentlicher Teil und da haben wir ganz, ganz gute Beispiele und Erfolge. Und deshalb ist es wichtig, dass man während der Ausbildung eine gute Bezahlung bereits hat, damit man da schon gut Fuß fassen kann.
Ganz richtig. Es ist ganz wichtig, dass man auf die Quereinsteiger schaut. Sonja, wie du erwähnst, ist genau das ein Problem. Es gibt das Pflegestipendium, aber da ist so ein Dschungel. Ich habe gerade diese Woche eine Mitarbeiterin von uns in der Beratung gehabt und egal wo sie hingeht, sie kriegt überall unterschiedliche Informationen. Und genau diese Kolleginnen und Kollegen wären aber so wichtig, weil die sind schon mitten in diesem Prozess, die haben schon ganz viel Basis und die verlieren wir durch das, weil die hat dann gesagt, also jetzt langsam mag ich nicht mehr, ich schmeiß das alles hin, weil keiner kennt sich aus und da ist ganz wichtig, dass man ansetzt und diesen bürokratischen Dschungel einmal ein bisschen entwirrt, sodass da Klarheit besteht.
Ich glaube, dass alle einer Meinung sind, oder, dass jeder, der in die Pflege will, dass es dem ermöglicht werden muss, in die Pflege einzusteigen. Ich glaube, da sind wir d'accord, denke ich. Wir haben ja vor geraumer Zeit die Möglichkeit bekommen, mit der Pflegelehre, mit der Lehrlingsausbildung im Rahmen der Pflege. Die ISD hat damit begonnen, ist einer der größten Anbieter, momentan glaube ich noch der größte Anbieter in Österreich von Pflegelehre, also anzahlmäßig an Pflegelehrlingen. Und Dr. Nina Ebner, die Pflegelehrenden bekommen ja eine Lehrlingsentschädigung. Also es ist jetzt zwar nicht in der Höhe der Polizeischüler, aber es ist zumindest wesentlich mehr als die 600 Euro.
Ja, es ist wesentlich mehr als die 600 Euro. Es ist kollektivvertraglich geregelt und ist jetzt inzwischen zu einer niedriger vierstelliger Betrag im ersten Lehrjahr. Also ist eigentlich schon, auch was Lehrlingsentschädigungen angeht, eher als attraktiv zu bezeichnen. Und ist aber für uns auch wichtig, dass wir Leute bekommen können. Und für uns ist, wie gesagt, diese Lehrlingsentschädigung das Geld, das uns im ersten Moment also nicht allzu viel weiterhilft, allerdings als Investition in die Zukunft gesehen wird und das wir wirklich gerne ausgeben.
Die Tirolkliniken sind einer Lehre lange Zeit kritisch gegenübergestanden. Mittlerweile hat man auch begonnen, Pflegelehrende aufzunehmen. Hat es was mit Läuterung zu tun oder war es ein politischer Auftrag? Womit hat es zu tun, dass man diesen Weg jetzt auch beschreitet?
Ich glaube, das ist einfach die Institution an sich. Nachdem man gerade in einer Klinik ganz viele Bereiche hat, die vielleicht unter 17-Jährige nicht unbedingt sehen sollen und wo auch gut ist, wenn man da sehr kritisch drauf schaut. Von daher muss ich sagen, bin ich als Person sowieso sehr kritisch der Pflegelehre gegenüber gestanden und bin jetzt auch eine Beobachterin, wie es funktioniert, bin aber jeder Möglichkeit mehr Kolleginnen und Kollegen in die Pflege zu bringen, natürlich aufgeschlossen, ja, aber skeptisch, dass man diese sehr jungen Personen nicht da schon verliert für die Pflege. Ja.
Kritisch war jetzt das Stichwort auch für mich. Also auch die Gewerkschaft hat sich ja zu Beginn der Pflegelehre, wo sie diskutiert wurde, sehr kritisch gegenüber der Pflegelehre geäußert. Ich kann mich da erinnern, ich bin bei einer Arbeitsgruppe im Ministerium damals drin gewesen und bin von Gewerkschaften wirklich sehr, sehr scharf attackiert worden, was die Pflegelehre angeht. Hat sich da das Verhältnis zur Pflegelehre ein bisschen entspannt?
Ja, ich kann es jetzt nur persönlich sagen. Also wir stehen nach wie vor kritisch gegenüber der Pflegelehre. Unser Weg ist einfach der, dass wir von den Ausbildungen her ein gutes Angebot haben. Und die Ausbildungen, die bestehenden, die sind sehr gut. Das müssen wir durch finanzielle Mittel attraktivieren. Also nach wie vor, so wie Polizeischülerinnen, die Ausbildung zu bezahlen. Ich denke, das wird einfach den Beruf attraktivieren und vor allem die Ausbildung. Ich glaube nicht, dass man noch mehr Schienen aufmachen muss, sondern mach mal einen Weg, der gut bezahlt ist, wo die Leute wirklich das attraktiv sehen und wo sie nachher dementsprechend auch in dem Beruf bleiben können und eine gute Ausbildung haben.
Ich glaube, die JST sieht das ein bisschen anders vermutlich. Alle Wege führen nach Rom, zumindest wenn sie nach Rom führen, sollte man sie nehmen, oder?
Wir haben, glaube ich, in der Vergangenheit sehr viele interessierte junge Menschen verloren, die ganz einfach dann mit 15 keine Möglichkeit vorgefunden haben, da in dieses Metier einzusteigen und mit 17 einfach schon irgendeine andere Ausbildung beschritten haben. Das ist einer der Hauptzwecke. Weiters sind ja nicht alle 15 Jahre. Es gibt schon bei den jungen Menschen, die bei uns sind, Leute, die das Ganze mit 17 oder 16 starten und das also als adäquate Ausbildungsmöglichkeit sehen. Aber wie ich schon gesagt habe und wie schon von anderer Seite gesagt wurde, es geht darum, möglichst an allen Schrauben zu drehen, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, ein System gegen das andere aufzuwiegen. Das muss uns ganz klar sein. Wir müssen im Inland alle Möglichkeiten ergreifen. Wir müssen Leuten aus Drittchancen, aus Drittstaaten die Möglichkeit geben, bei uns anzufangen. Es muss die entsetzliche Bürokratie bei der Zulassung von Menschen aus Drittstaaten gelindert werden. Nur so können wir überleben. Es ist nicht 11:55, sondern 11:45, genau genommen.
Ich sehe. Nicken, bitte.
Ja. Was mir da noch ganz wichtig ist, wenn wir über die Pflegelehre reden, dass es nicht ausschließlich um die Entschädigung geht, sondern da geht es einfach auch sehr massiv um die Qualität der Ausbildungsplätze. Da muss man besonders hinschauen, dass die Begleitung auch sehr professionell ist, weil einfach 15-Jährige 15-Jährige sein und voll in der Entwicklung stehen. Und aus dem Hintergrund, das ist mir besonders wichtig, dass man da gut begleitet und dabei ist und nicht wegschaut. Ganz wichtig.
Ich finde das Thema ja, das wir heute besprechen, urspannend und ich könnte im Prinzip noch stundenlang mit Ihnen weiter diskutieren. Uns rennt allerdings langsam die Zeit davon. Wir müssen zum Ende kommen. Ich darf Sie abschließend alle noch um ein Schlusswort bitten, um Ihre Vision, um Ihren Ausblick. So wie wir heute hier sitzen, sind wir alle in einem Alter, wo wir früher oder später mit dem Eintritt von Pflegebedürftigkeit rechnen müssen, bei uns selber. Was wünschen wir uns dann, wie Pflege aussehen soll? Ich darf mit Frau Feger-Kaischmidt beginnen. Wie soll Pflege aussehen, wenn Sie einmal pflegebedürftig sind?
Naja, dass die Bedingungen menschenwürdig sind, dass man gut gepflegt wird und das Personal dementsprechend auch gute Bedingungen hat. Dass es ihnen gut geht, dass sie gut davon leben können. Und vor allem, so wie es jetzt aussieht, ich höre ja oft von Menschen oft, dass sie keinen Pflegeplatz kriegen, dass sie ganz lang warten müssen. Die verzweifeln, genauso wie die Angehörigen. Dass da eben einen guten Weg gibt, dass man weiß, wenn man selber pflegebedürftig wird, dass man versorgt wird und das gut. Und dass den zu Pflegenden ebenfalls gut dabei geht.
Ich wünsche mir, dass wir für den Patienten und den Klienten wieder ausreichend Zeit haben.
Ich träume davon, dass wir weiterhin das Herz und das Hirn aufbringen können oder dass die Pflegenden das aufbringen können. Ich glaube, wir sind als Organisationen natürlich dahinter her, dass wir auch technische Neuerungen einführen, aber ich habe allergrößten Respekt oder Spundus vor dem Pflegeroboter, soll es Ihnen einmal geben, weil unsere Arbeit besteht in einem Aufbau von Beziehungen, besteht und das kann, glaube ich, nur von Mensch zu Mensch passieren. Und davon träume ich, dass wir also in Zukunft diesem Anspruch gerecht werden können.
Mit dem Bild des Roboters vor Augen sind wir damit am Ende unserer ersten Ausgabe von der Wiege bis zur Bahre, der soziale Podcast, angekommen. Danke vielmals, dass Sie sich hier im kurzerhand zum Studio umgebauten Personalaufenthaltsraum vom Wohnheim Tivoli die Zeit genommen haben und uns durch Ihre Gedankenwelt geführt haben. Und danke vielmals Ihnen da draußen auch fürs Zuhören. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe Ihnen auch. Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge von der Wiege bis zur Bahre, der soziale Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns. Es gibt noch viel zu reden.